witzige Geschichte ist ja auch, wie wir beide uns das erste Mal gesehen haben. Das ist natürlich was, sowas, eine super, super Sache hier für den Podcast. Abends beim Schüsseltreiben war der Thomas sehr, erklär doch mal, was du so gemacht hast.
Ja, also das war in meinem eigenen Jagdrevier. Dort hatten wir nach erfolgreicher Jagd ein ausgiebiges Schüsseltreiben in einem kleinen Ort, in so einem Vereinsheim. Und da hatte dann die damalige Hundebesitzerin von Kaylin, die war mit ihrer Hundemeute vor Ort und sie kannte dich ja, Max, oder sie kennt dich. Und hat dich dann auch dazu eingeladen. Da habe ich gesagt, ja klar, der soll mal hierher kommen. Und nun war das zu fortgeschrittener Stunde. Kurz vor Mitternacht kam dann Max in die Lokalität hinein und entsprechend dem Alkohol nicht abgeneigt, ist die Party vorangeschritten und das war so der erste Eindruck, wie ich Max begegnet bin. Er total genervt von langer Autofahrt, auch noch im Schnee und Schneegestöber und hin und her. Ja, und dann habe ich ihn erstmal, so wie ich drauf war, ordentlich begrüßt und das kam nicht unbedingt auf Gegenliebe an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim FSW-Podcast. Ich sage immer, ein ganz besonderer Gast, aber für mich ist es tatsächlich heute ein ganz besonderer Gast, einer meiner besten Freunde, Thomas Stehl. Thomas, wir kennen uns jetzt schon seit längerer Zeit. Herzlich willkommen hier in Hannover bei uns im Podcast-Studio.
Ja, lieber Max, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dir beiwohnen darf für den Podcast heute. Ja, es ist wirklich eine interessante Geschichte. Wir kennen uns seit 2015. Jagdlich haben wir uns über die Hunde kennengelernt. Wir haben beide, führen wir Weimaraner jagdlich und haben Hunde mit der gleichen Leidensgeschichte. Und somit haben wir auch ein paar Jahre parallel die gleiche Leidensgeschichte mit den Hunden gehabt. Und vielleicht so eine gute Freundschaft hat sich heraus entwickelt.
Vielleicht können wir einfach darauf eingehen. Also bei mir war das ja tatsächlich damals so, dass ich gar nicht direkt unbedingt nach einem Hund gesucht habe, aber dann zufällig Enya entdeckt habe bei einer Hundetrainerin zu Hause. Da war ja auch dein Hund. Erst wollte ich tatsächlich die Kaylin, die jetzt hier übrigens auch im Studio mitliegt, wollte ich erst Kaylin haben, aber Kaylin war nicht so erpicht von mir, muss man auch ganz ehrlich sagen, die fand mich nicht so besonders toll. Und ich glaube, dass wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben. Unsere Hunde von dem, glaube ich, was die mitbekommen haben oder eingeprägt bekommen haben von den Vorbesitzern. Ich glaube, da haben wir einen guten Job gemacht, das aus den Hunden rauszubekommen und zu den Hunden auch einen guten Verbindung und ein sicheres Charakter und ein sicheres Wesen zu erschaffen.
Das auf jeden Fall. Also es waren wirklich parallele Geschichten mit den Hunden, die eine wirklich sehr negative Erfahrung gemacht haben. Und das wurde uns auch von mehreren Hundeführern und auch Hundeschulen bestätigt, dass wir das wirklich sehr gut hingekriegt haben und wirklich vertrauensvolle, tolle Jagdhunde bekommen haben.
Ja, witzige Geschichte ist ja auch, wie wir beide uns das erste Mal gesehen haben. Das ist natürlich was, sowas, eine super, super Sache hier für den Podcast. Abends beim Schüsseltreiben war der Thomas sehr, erklär doch mal, was du so gemacht hast.
Ja, also das war in meinem eigenen Jagdrevier. Dort hatten wir nach erfolgreicher Jagd ein ausgiebiges Schüsseltreiben in einem kleinen Ort, in so einem Vereinsheim und da hatte dann die damalige Hundebesitzerin von Kaylin, die war mit ihrer Hundemeute vor Ort und sie kannte dich ja, Max, oder sie kennt dich. Und hat dich dann auch dazu eingeladen. Da habe ich gesagt, ja klar, der soll mal hierher kommen. Und nun war das zu fortgeschrittener Stunde. Kurz vor Mitternacht kam dann Max in die Lokalität hinein und entsprechend dem Alkohol nicht abgeneigt, ist die Party vorangeschritten und das war so der erste Eindruck, wie ich Max begegnet bin. Er total genervt von langer Autofahrt, auch noch im Schnee und Schneegestöber und hin und her. Ja, und dann habe ich ihn erstmal, so wie ich drauf war, ordentlich begrüßt und das kam nicht unbedingt auf Gegenliebe an.
Aber das Witzige ist, dass wir uns dann am Ende doch irgendwie sehr, sehr gut verstanden haben. Wir haben ja auch sehr viele Sachen zusammen gemacht. Also ich kann jetzt einfach mal anfangen, was ich so was ich so überlege, ist vielleicht auch die Verbandsschweißprüfung. Ich habe ja meine Verbandsschweißprüfung in Witten gemacht und du hast die Verbandsschweißprüfung ja dann auch praktisch bei dem Verein in Witten gemacht. Und ich bin ja auch bei deiner Prüfung dabei gewesen. Und wir haben viele Sachen miteinander gemacht.
Wir haben sehr viel jagdlich miteinander gemacht, die Hundeausbildung. Kaylin hat keine VGP, die Enya hatte noch die VGP geschafft. Ich habe dann Kaylin auf der Schweißfährte wirklich gut geführt und habe dann auch die VSWP gemacht, habe mich dann auch als Schweißhundeführer oder als Nachsuchenführer im Land Hessen anerkennen lassen. Ja, dann mehrere Situationen, dann waren wir zusammen in Serbien jagen, da sind wir mit dem Auto runtergefahren, hatten dort auch eine wirklich sehr, sehr schöne Woche auf alles Mögliche an Wild. Dort habe ich auch einen Rothirsch strecken können.
Der sehr geil war.
Ja. Absolut, ja, das war ein absolutes Highlight, ein tolles Erlebnis und mit Max auch immer wieder viel Quatsch gemacht auf den Veranstaltungen, aber immer fair und gut gejagt. Bei mir im Jagdrevier haben wir öfters zusammen gejagt, bei dir und deinen Freunden im Jagdrevier haben wir uns oft getroffen und ansonsten auch so privat das ein oder andere miteinander unternommen.
Wir haben ja auch viele, viele Drückjachten miteinander gemacht, wo wir zusammen als Treiber durchgegangen sind und auch bei anderen Leuten, die Meuten gesucht haben, haben wir uns ja dann auch gemeldet und haben gesagt, okay, wir haben hier, ich weiß gar nicht, wie viele Hunde wir dann am Ende hatten, aber ich glaube 3 oder 4. Da kam noch ein Polizist auch aus dem Ruhrgebiet dazu mit seinem, ich komme gerade nicht auf die Rasse. Ich werde ihn nochmal fragen, ob er auch nochmal vorbeikommen möchte in dem Podcast. Aber wir haben ja schon viel miteinander erlebt. Dazu muss ich auch sagen, ich glaube, bei dir ist das ja auch eher so, dass du mehr Spaß am Hundeführen hast als Standschütze. Ich glaube, das ist ja auch so eher deins, dass du sagst, okay, das ist eine bessere oder nicht eine bessere Sache, aber eine spannendere Geschichte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich mache die ein oder andere Ansitzjagd, aber auf den kompletten Gesellschaftsjagden gehe ich die meiste Zeit mit dem Hund dann durch, weil das einfach das schönste Erlebnis ist, zusammen mit dem Hund jagen zu gehen und Beute zu machen. Das ist so das, was mich jagdlich auch erfüllt.
Du hast eben gesagt Serbien. Da gibt es ja auch ein paar sehr witzige Geschichten, die dort passiert sind. Das Erste, was ich glaube ich mich daran erinnere, ist glaube ich, dass wir als Einzige erstmal aus unserer ganzen Gruppe mit dem Auto dorthin gefahren sind, mit dem Dodge Ram damals. Und wir dann da angekommen sind und ich wollte unbedingt noch auf den Nachmittagsansitz, um noch Schwarzwild zu bejagen, weil man da natürlich eine ganz andere, ja, ist ein ganz anderer Wildbestand und ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen und da gab es eine kleine Fähre und mit der Fähre musste man über so einen Donauarm praktisch drüber oder wie nennt man das?
Es war ein Holzgestell mit Metallrahmen rundherum. Es war etwas größer als dein Dodge damals. Ja. Und dort bist du dann draufgefahren. Wir haben die Luft angehalten und irgendwie
und das ging vorne wurde
dann
hinten.
Eine Seilwinde in Gang geschmissen und wir haben dann völlig unversehrt und schweißtreibend das andere Ufer erreicht und waren dann dort mitten in dem Jagdrevier und konnten dann auch entsprechend Beute machen. Dazu muss ich noch erzählen, Max wollte eigentlich Schwarzwild bejagen und hat aber dem Guide die ganze Zeit gesagt, er will unbedingt auch im Laufe der Woche Rotwild bejagen und es muss abnorm sein und es muss abnorm sein. Und dann saßen wir da auf Schwarzwild an. Ich saß hinter Max, hab gefilmt. Plötzlich und unerwartet kam ein wirklich sehr alter, abnormer Rothirsch an, den er dann auch wirklich gut ansprechen konnte und gestreckt hat. Das war schon mal das erste Highlight am ersten Tag. Das war unvergesslich.
Es war auch sehr witzig, weil die vorher gesagt haben, ich hätte glaube ich gesagt, ich möchte einen, der nur Kronen hat und sonst keine Stangen oder beziehungsweise auch oder keine Sprossen und gibt's hier nicht, keine Ahnung. Und der alte Mann, der mit uns mit war, der Guide, hatte mich angelächelt und ich glaube, der wusste genau, was Sache ist, weil in der Gruppe waren auch ein paar andere Jäger, die schon zum 10. Mal da waren und das war natürlich eigentlich so für die, wie soll ich mal sagen, so ein bisschen vorreserviert, dass natürlich die besten Trophäen dann auch an die gehen, die dann, sagen wir mal, die Jagdreise dahin organisieren, wenn ich das einfach mal so sagen kann. So habe ich es mir zumindest gedacht. Ja, und dann am Abend, als ich wiedergekommen bin, war natürlich der Schrecken bei allen groß, war natürlich genau der Hirsch, wo es alle, weiß ich nicht, die letzten Jahre darauf abgesehen haben, dann bei mir auf der Strecke lag. Aber manchmal kann man sich auch vor Glück bescheißen und das ist genau. War auch so.
Direkt am ersten Tag gezeigt, wo es lang geht. Dann ist da noch eine kleine Geschichte zu unserer Unterkunft. Das war ein altes Jagdhaus, ein kleines Jagdschloss am Rande von Serbien, von dem dortigen Staatsforst, wo dann wir als Jäger alle untergebracht werden sollten. Leider waren nicht genug Unterkünfte da vorhanden und wir mussten bei einem Guide oder bei einem Berufsjäger unterkommen. Das war ein großes Drama. Die netten älteren Herren, die uns begleitet hatten, durften dann die etwas älteren, herabgelassenen Unterkünfte da in dem Jagdhaus beziehen.
Aber sie wollten auch, es hat sich auch keiner freiwillig gemeldet, um da hinzufahren zu dem
das
anderen.
Das ist auch vollkommen richtig. Und dann sind wir dort in einen absoluten Neubau mit Blick auf das, ja, auf die Donau, auf die Ausläufer von der Donau gekommen, direkt morgens Anblick von Wild gehabt und das war wunderschön, das war erste Sahne, das war wie Erstbezug, das war riesengroß.
Ja, der also, hatte der toll. Der Guide oder beziehungsweise der Eigentümer, das war ja der Sohn von unserem Berufsjäger tatsächlich. Ja. Der hatte sich ja das so als Gästewohnung, aber die Gästewohnung war glaube ich 200 Quadratmeter groß ja. oder 100 Da waren 160 Quadratmeter und das Witzige war noch, wir hatten eine eigene Bar, wir hatten jeder ein Zimmer und wir hatten ein riesiges Badezimmer, also es war ein eigenes Ding und dann so hatten die anderen bei uns aus der Gruppe, ja wie ist das denn, habt ihr da noch Platz?
Leider nein.
Nein, das ist auch echt nicht schön bei uns, ne? Also ich kann das echt nicht empfehlen und wir haben da gelebt wie die Könige die 5 Tage.
Also wenn wir denen das erzählt hätten, hätten die uns die Unterkunft widerspenstig gemacht, deswegen haben wir wirklich auch so ein bisschen gejammert und einfach gefeiert.
Ja. Erzähl doch mal was zu deinem Rothirsch, wie es dazu kam.
Ja, ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich dort vor Ort auch Beute machen will. Ich hatte im Vorfeld sehr wenig Rotwild im Anblick gehabt und auch sehr wenig bejagt. Und da habe ich gedacht, da ist es die Gelegenheit. Und nach 3 Tagen wirklich sehr guten Anblick an Rotwild, habe ich gesagt, so, jetzt lasse ich es mal drauf ankommen. Dann haben wir einen Rudel gesehen und sind circa 15 bis 18 Kilometer hinterher gepirscht, über Stock und über Stein. Ja, und irgendwann hat es dann einfach gepasst. Dann stand das Rotwild im Wald an einem Wechsel über den Weg und ist dann wirklich nach und nach in den anderen Bestand hineingewechselt und da war die ideale Gelegenheit. Vom Zielstock aus, Max im Hintergrund mit dem Handy gefilmt, konnte ich dann den Rothirsch strecken, den wir dann auch nach einer kurzen Suche von 50 Meter ungefähr gefunden haben.
Musste ja auch tatsächlich sehr, sehr schnell gehen. Also es war ja wirklich vom freigegeben und keine Sekunde später musste.
Entscheiden Sie jetzt.
Ja, da war nicht so richtig was mit, wie soll ich das sagen, mit Geduld und mit allem drum und dran. Und ich glaube auch, dass das Adrenalin schon ganz schön hoch war, weil wir auch wirklich, ja.
Also ich war sehr aufgeregt, ja.
Ja, aber so sind, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde das eine coole Sache, dass wir da beide solche Geschichten auch miteinander teilen konnten und das dann auch miteinander erleben konnten. Was natürlich auch nochmal so eine ganze Sache ist, wir waren ja bei dir auch im Revier viel jagen. Das ist ja auch vielleicht so einer der Punkte, vielleicht kann ich da auch einfach mal drauf eingehen. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht so super, super gut ist. Aber du hast eigentlich ja ein super schönes Revier gehabt. Allerdings, darf ich drauf eingehen, ja, auf die allerdings mit Pächtern. Du warst ja, glaube ich, damals, als du das Revier bekommen hast, noch nicht pachtfähig. Das pachtfähig ist man ja erst nach 3 Jahren. Genau. Und ich glaube, dass das Zusammenleben mit den Mitjägern war dort. Dann irgendwann auch nicht mehr gut. Also man muss ja nicht sagen, dass man sich da verkracht hat, aber ich sag mal, die Ansichten gingen halt sehr auseinander.
Genau, also ich wohne mitten im eigenen Pachtrevier. Ich habe es jetzt seit 1.4. wieder für weitere 10 Jahre als alleiniger Pächter. Das sind 460 Hektar Jagdrevier, gemeinschaftlicher Jagdbezirk mit ca. 100 Hektar Wald. Mit Wasser und viel Feld dabei, einen hohen Schwarzwildanteil, ansonsten ist es ein Niederwildrevier und bin dort auch selber Jagdgenosse und auch noch Waldinteressent und bin dort aufgewachsen, ich kenne das Wild, lebe dort auch etwas außerhalb von der Ortschaft mit meiner Frau und unseren Hunden und noch ein paar anderen Tieren, idyllisch. Und die Interessen damals vor 10 Jahren gingen dann nach circa 3 Jahren schon weit auseinander, weil der ein oder andere Mitpächter, also wir waren insgesamt zu dritt, andere Interessen hat, wie man die Jagd gestaltet. Das ging dann auch um Abschüsse zu verkaufen und auch Waschbärabschüsse. Wir haben sehr viele Waschbären im Revier. Und da ging es darum, dass man Waschbärabschüsse versteigert und so. Und da das liegt mir absolut fern. Also ich möchte da wenig Jagd oder ich möchte da gar keinen Jagdtourismus haben. Ich möchte da selber bejagen mit Freunden und Bekannten und einfach dem Hobby frönen, eine Berufung. Also Jagd ist mein Hobby. Ich möchte da entspannen und genießen und das nicht irgendwie in Stress ausarten lassen.
Ja, man hat ja auch keine Lust. Und wenn man, also erstens gibt man ja auch super viel Geld dafür aus. Das muss man ja auch als erstes mal sagen, ne? Das ist ja, so ein Revier ist ja auch nicht kostengünstig. Wahrscheinlich sind jetzt die Preise in den letzten Jahren noch mehr extrem angestiegen. Aber man gibt ja schon da ein paar Tacken für aus, auf gut Deutsch gesagt. Dann die ganze Jagdausrüstung. Und dann hat man natürlich auch keine Lust, dass man dann da noch die ganze Zeit Stress im Revier hat, ne?
Also seitdem ich jagen gehe, fahre ich kein Motorrad mehr. Das habe ich dann an den Haken gehangen.
Ja.
Aus Kosten- und Zeitgründen dann auch, ja.
Ja. Wie oft gehst du so raus?
Das ist völlig unterschiedlich. Da ich ja mitten im Revier wohne und wir sehr viel Raubzeug haben und in Form von Waschbären, habe ich eigentlich jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, mit der Jagd zu tun. Aber aktiv ansitzen jetzt oder auch gerade hier in der Erntezeit oder im Aufwuchs von dem Getreide oder jetzt auch, wenn der Mais dann soweit ist und in die Kolben schiebt, bin ich fast täglich unterwegs.
Hatten wir nicht auch mal eine Drückjagd bei dir, wo wir waren, wo eine Sau durchgelaufen ist und wo alle hinterher geguckt haben und niemand drauf.
Das hatten wir tatsächlich. Die Sau ist, also es war ein kleines Waldstück, in den Asten heißt das bei uns, der Bereich. Und dort ist wirklich eine schwere Sau durchgezogen und wirklich alle schauten nur, die Hunde teilweise noch hinterher. Und wir haben das Waldgebiet von Schützen abstellen lassen. Die Sau wechselte dann nach draußen und man konnte das aus dem Wald, konnte ich dann beobachten, wie die dann einfach durch die Schützenreihe durch ist und jeder nur noch gestaunt und geschaut hat und dann auf und davon. Aber auch das ist Jagd. War ein toller Anblick.
Nee, aber du hast ja jetzt ist das Revier ja dein einiges.
Ich bin Pächter, genau. Also ja. Ich bin alleiniger Pächter, genau.
Okay, aber dann muss man ja auch ehrlich sagen, dass es ja dann jetzt auch einfach für dich angenehmer ist und ich denke mal auch für mich, dass wir haben es dieses Jahr noch nicht geschafft. Das werden wir dieses Jahr noch schaffen. Dass wir tatsächlich auch mal auf den Ansitz gehen beziehungsweise uns weitere Jagdgeschichten erzählen. Was ist noch bei uns so passiert, wo ich mich daran erinnern kann? Auf jeden Fall Afrika.
Ja, Namibia.
Die beiden Namibias für Thomas, ja, mit gebrochenen Rippen.
Ja, ich habe von Max die Einladung bekommen, nach Namibia ihn zu begleiten, zum Jagen und einfach auch, um Land und Leute kennenzulernen. Ja, wie dem auch sei, habe ich mir 3 Tage vor Abflug 2 Rippen gebrochen. Und deswegen war diese ganze Veranstaltung sehr anstrengend für mich, aber wunderschön. Ich habe dann sehr gelitten, aber ich sag mal, die Eindrücke, die ich da in Namibia bekommen habe, haben die Schmerzen schnell wieder nach hinten geschoben.
Vielleicht kannst du auch einfach mal für die Leute auch erzählen, die sagen wir, wir hatten ja schon in mehreren Podcast-Folgen, wie die von Jagdreiseveranstaltern, wie das erklärt wurde, wie das bei denen ist. Aber vielleicht kannst du einfach mal erklären von Abreise in Deutschland bis was wir dort erlebt haben, was wir dort gemacht haben und wie so die Yachten abliefen und wie deine Eindrücke waren. Vielleicht ist das auch mal interessant.
Also ich bin von Frankfurt aus geflogen. Meine Frau hatte mich zum Flughafen gebracht und dann waren es knappe 10 Stunden. Dann bin ich in Namibia gelandet, in Windhoek. Dort wurde ich dann auch von einem Guide von der Jagdfarm empfangen. Es war die Otjeruso-Jagdfarm. Wurde dort abgeholt. Eigentlich wollte mich...
Wer hat dich abgeholt? Digo, oder?
Ja, Digo hat mich abgeholt. Eigentlich wollte mich Max persönlich abholen. Hatte dann leider aber eine kleine Autopanne gehabt. Glücklicherweise hatte ich auch irgendwie kein Handyempfang und keine Möglichkeit zur Kommunikation. Wie dem auch sei, stand ich mit Rucksack und Hut am Flughafen. Und dann kam jemand an mit einem Schild... Thomas Stehl, alles klar, hin. Dann bin ich mit ihm durch Namibia gefahren, irgendwo in der letzten Ecke. Hat er mich dann rausgelassen. Nein, das war nicht die letzte Ecke. Das war dann in Windhoek bei einem Bekannten von Max.
Dort hat beim Jofi.
Beim Jofi. Hat Max dann auch schon auf mich gewartet. Und das Erste, was mir dann in die Hand gereicht wurde, war ein kaltes Bier und alles war wieder in Ordnung und vergessen. Ja. Dann sind wir dort etwas durch Windhoek gefahren, sind eine sehr schöne Lokalität gefahren und haben dort ordentlich gegessen und getrunken. Bis wir dann gegen Abend zur Jagdfarm Otjeruso gefahren sind. Ja, und da erstmal das Zimmer bezogen. Und das Erste, was ich gemacht habe, oben in dem Zimmer waren so ein paar Balken. Da habe ich mir einen Spanngurt drum gehangen, dass ich aufgrund meiner gebrochenen Rippen dann auch immer schön aufstehen konnte, wie in so einem Krankenbett. Hab mir aber wenig anmerken lassen. Ja, und dann sind wir losgezogen, haben wir alles vorgestellt. Das ist eine wunderschöne Jagdfarm, also eine traumhafte Einrichtung, eine wunderschöne Kulisse, sehr sauber. Essen und Trinken im Überfluss. Und dann ging es dann auch um die Jagdfarm rum, zu Fuß erstmal erkundet. Da hat man schon das ein oder andere Wild im Anblick gehabt. Und es sind Jagdfarmen. Dort wird bewirtschaftet. Und ich sag mal, Namibia, auch die Jagdfarmen, sind natürlich absolut abhängig von dem Tourismus. Und was ich dort auch gesehen habe, die Eindrücke, die ich habe, die Berufsjäger und die Farmbesitzer, die haben natürlich ein riesengroßes Interesse daran, dass dort weitgerecht und vor allen Dingen auch nachhaltig gejagt wird. Das besteht in keinster Weise irgendein Interesse dran, irgendwas zu überjagen oder wie auch immer. Und da wird wirklich weitgerecht das Wild ausgesucht und dann kann man es dann auch erlegen, wenn es denn dann noch passt.
Ja, das muss ich, da gebe ich dir recht. Die Sache ist ja auch so, dass es ja das Wild auch in deren Privatbesitz ist. Und wenn die da falsch jagen, ist es natürlich für den auch am Ende eine Kostenfrage. Ist ja auch ganz klar. Wenn du dann da falsche Abschüsse machst und oder beziehungsweise, sagen wir mal, Trophäenträger, die sich noch fortpflanzen können, bejagst, dezimierst du ja praktisch deine eigene Population damit. Und so muss ich auch sagen, es gibt bestimmt auch andere Anbieter, aber da, wo wir da waren, die Familie Rogel, die macht das, glaube ich, sehr. Nicht glaube ich weiß das, die macht das sehr, sehr besonnen und überlegt sich auch wirklich, was die richtigen Abschüsse bei dem Ganzen sind und dass man dann da auch Spaß an der Trophäe hat und nicht hinterher dann zu Hause ankommt und dem Mitjährigen dann erklären muss, was man da denn gemacht hat. Und das ist auch ganz wichtig und ich glaube auch, dass, da gehe ich auch immer wieder drauf ein, die Jagd ist ja auch was ganz Besonderes. Man bezahlt für das Ganze sehr, sehr viel Geld dort vor Ort. Na, Kaylin hat auch was zu sagen. man zahlt sehr viel Geld für das Ganze vor Ort und man möchte natürlich dann auch so ein bisschen eine Sicherheit haben. Die Sicherheit kriegt man dort, glaube ich, in Form von einem Waffeeinschießen mit dem Berufsjäger, in dem Fall Alex Rogel, der einem natürlich auch dann nochmal alles erklärt, was man vielleicht falsch macht. Die Sache ist ja auch so, dass man in Deutschland oder beziehungsweise wenn man Jäger ist, man hat seine Schießprüfung gemacht, man jagt auf die man jagt auf seinen, sagen wir mal, auf seinem Gebiet und macht dann, wie viel Schüsse macht ein normaler Jäger im Jahr? Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber.
Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen.
Ja, so. Und also für mich war es tatsächlich so, dass ich das Schießen oder das richtige Jagen erst überhaupt dort gelernt habe. Ich meine, wir haben ja bei dir zu Hause, muss auch sagen, wir haben ja auf dem Feld auch mal versucht, mit 2-3 Schüssen ein bisschen weiter zu schießen, natürlich mit Kugelfang und alles legal und alles richtig. Also die Leute, die jetzt irgendwie klug scheißen wollen. Nein.
Also Max und ich sind sehr oft auch auf der Schießbank gewesen zum Schießen und haben wirklich auch mal Distanzschüsse bei mir im Revier ausprobiert, wie das sich wirklich verhält. Und was mir in Namibia wirklich auch aufgefallen ist beim Alex, der hat sich erstmal davon überzeugt, was man denn für ein Jäger ist und ob man auch schießen kann. Also dann hat man wirklich erstmal die Waffe, ich hatte keine eigene Waffe dabei, ich habe mir vor Ort eine ausgeliehen. Erst mit dem Umgang mit der Waffe und auch die Zielsicherheit überprüft. Und wurde man aufs Wild losgelassen.
Ja, nein, und so finde ich das auch sehr, sehr wichtig. Dann ist natürlich auch bei dem Berufsjäger so eine Charaktereigenschaft. Ich mag das bei Alex, diese Ruhe, die hinter dem Ganzen ist. Da ist ja kein Schieß, Schieß, Schieß. Oder das bei Alex ist das ja so, ja, passt. Genau. Was du daraus machst, musst du selbst wissen. Ja,
die Chance ist da. Er redet nicht großartig drumherum, 2-3 Worte, man weiß, was los ist und das passt halt einfach. Das ist sehr angenehm.
Nein, deswegen auch, mich hat das gefreut, dass du da warst, dass wir da auch vernünftig jagen gehen konnten. Wir waren ja dann auch ein bisschen im Land unterwegs. Wo warst du überall mit?
Wir waren viel unterwegs. Wir waren auf 3 verschiedenen Jagdfarmen, aber auch auf den Jagdfarmen von Alex, seinen Brüdern.
Ja, das heißt, du warst auf Schenkswerda mit, Okavaka mit?
Auch dort war ich mit, ja.
Okay, und dann waren wir noch in Windhoek, ne?
In Windhoek waren wir noch 2-mal unterwegs, genau. Und dann waren wir auch noch bei dieser Veranstaltung von der Vereinigung der Jäger in Namibia. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Vereinigung.
NAFA.
NAFA,
ja. Ja, genau. Ja. Ja, beim Axel Kramer, der hatte uns ja eingeladen. Wir hatten da auch einen kleinen Stand und haben da auch eine Präsentation gehalten über das Marketing für namibianische Farm. war eine super Veranstaltung, ja. Was total geil war. Auch wieder, wir erleben auch immer komische Sachen. Ne? Wir haben ein Zimmer reserviert im, wie heißt es, Safari Court Hotel, hatte ich Zimmer reserviert und wollte ich so ein größeres Zimmer haben, weil das muss man auch mal ehrlich sagen, in Namibia ist jetzt nicht so preislich so anspruchsvoll von Hotels, so dass man da auch für eine gute Mark sich eine Suite dazu buchen kann. Und ich hatte gedacht, dass wir vielleicht eine bekommen, die zwei Zimmer hat. Das Problem war allerdings, dass die führende oder regierende Partei zu dem Zeitpunkt das ganze Hotel gebucht hat, weil die da irgendwie eine politische Veranstaltung gemacht haben.
Ja, da war eine politische Veranstaltung und die haben gefühlt den kompletten Stadtteil von Namibia, von Windhoek lahmgelegt.
Ja.
Also ich habe erst gedacht, das wären Demonstrationen, aber nein, die haben da politische Parteiveranstaltung gehabt und sind da komplett rumgezogen, haben viel gekrölt, viel gesungen, viel getrunken, also es war schon etwas chaotisch.
Ja. Man muss dazu auch sagen, also jetzt gestern auf das Trump-Ding hinbezogen, könnte ich auch vielleicht nochmal was dazu sagen. Also der hatte sehr, sehr viele Personenschützer dabei, der namibianische Präsident. Ich war allerdings so an 30 Zentimeter an ihm dran, weil er das gar nicht gemerkt hat und seine Personenschützer auch nicht. Der ist nämlich dann tatsächlich zur Rezeption hingekommen, stand dann auf einmal neben uns. Ja, ich guck den so an, so alles klar. Das ist der also in meinem Zimmer jetzt drin ist.
Also der Personenschutz da von dem Präsidenten, den wir dort gesehen haben, der war nicht sehr gut. Den hätte man sofort überwältigen können, wenn man das hätte machen wollen.
Was dann die nächste Sache war, dass wir dann, die hatten dann ein anderes Zimmer fertig gemacht mit dem Aufzug eingestiegen, dann genau mit dem Präsidenten und mit seinem Security-Detail. Und ich denke mir nur so, alles klar, super, super Sache hier. Dann draußen haben sie einem versucht, die ganze Zeit irgendwelche T-Shirts zu verkaufen, damit wir auch bei der Partei mitmachen. Und die ganze Zeit Parolen da. Ja, und auf der anderen Seite war unsere Berufsjägerveranstaltung, die ja auch, zwei Tage ging es.
Zwei Tage,
ne? Ja. Dann hatten wir noch ein Essen abends, so ein Dinner. Ja.
Das war auch sehr gut. Ja, sehr gelungen.
Da war dann bei dem Dinner war auch eine Verlosung. Da hat man mehrere Jagden und da konnte man.
Da muss ich nochmal einhaken. Das war keine Verlosung. Das war, jetzt erinnere ich mich wieder.
Auktion.
Eigentlich sollte das bei dem Hotel stattfinden. Da das aber durch die Partei blockiert war, sind wir uns ein Golfgelände ausgewichen. Eine wunderschöne Lokalität. Und dort wurden dann Jagdreisen, Waffen und andere Utensilien wurden dort versteigert in einer wirklich sehr angenehmen, schnellen, tollen Versteigerungsmanier. Und nach dem Dinner wurde dann zum Tanz aufgerufen. Das war hatte schon etwas Volksfestcharakter und es ging dort richtig zur Sache.
Das Witzige war auch, ich sag mal so, der Alkoholpegel ist da jetzt an dem Abend dann auch irgendwann kurz vor der Versteigerung relativ hoch gewesen, würde ich mal sagen, sodass auch viele dieser Sachen, da gehen Grüße raus an Markus Rogel, viele dieser Sachen künstlich hochgesteigert wurden, weil man natürlich sich nicht darauf einigen konnte, wer das Ganze jetzt bekommt. Und dann habe ich am Ende eine Golfreise ersteigert in Namibia, die war super. Und dann eine Unterkunft in Südafrika. Das heißt, wenn ich nächstes Mal tatsächlich nach Südafrika fliege, habe ich dort für die erste Nacht in Johannesburg direkt eine Schlafmöglichkeit. Das ist auch ganz gut. Dann habe ich Holzschneidebretter ersteigert. Das war super.
Also die Bereitschaft zum Bieten war durch die aufgehitzte Stimmung von demjenigen, der die Versteigerung durchgeführt hat und durch den Alkoholpegel natürlich extrem in die Höhe gedreht. Das war wirklich eine
Veranstaltung. Man muss auch sagen, in Namibia ist es auch einfach anders. Ich finde, vielleicht unterbrichst du mich da und sagst, das stimmt nicht so. Aber ich finde, die Leute sind wesentlich herzlicher, viel offener und viel darauf besinnter, sagen wir mal, Freude zu verteilen. Und da ist nicht so diese Unglücksstimmung, wie man das jetzt manchmal einfach mal ganz ehrlich, wie man das in Deutschland
wird absolut mit offenen Armen empfangen. Ja, es wird auf einen zugegangen, das Ganze drumherum, das ist einfach sehr friedlich, sehr liebevoll auch und zuvorkommen. Natürlich leben die da auch vom Tourismus, können sich was anderes auch nicht erlauben, aber die Grundstimmung ist einfach sehr, sehr angenehm. Und ja, die Menschen dort scheinen auch deutlich klarer im Kopf zu sein.
Das ist auch so die Sache. Ich glaube, die meisten, man muss dazu sagen, in Namibia ist ja die freie Zeit zwischen im Dezember und im Januar. Und die meisten kamen ja dann so praktisch aus 10 Monaten Buscharbeit jetzt dann nach Windhoek gefahren, um dann da auch bei der Jahreshauptversammlung mitzumachen. Und ja, die hatten einfach Bock drauf, ne? Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich damit.
Die Saison geht zu Ende, die wollen feiern, die wollen entspannen und einfach was anderes machen als ihren Alltag.
Ja. Deswegen, also ich fühle mich da immer sehr, sehr wohl. Ich denke, das war für dich ja wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass du mitgekommen bist.
Auf keinen Fall. Also Namibia wird mich auf jeden Fall wiedersehen, wenn du mich da mitnimmst.
Ich nehme dich gerne nochmal mit. Gerne. Thomas, ich habe jetzt mitbekommen, oder auch gerade gesehen, gerade ein tolles Erlebnis bei uns hier im Büro. Thomas hat einen Welpen, kann man, oder jetzt ist er mittlerweile Junghund.
Was heißt ein Junghund? Also Kaylin ist jetzt 10 Jahre alt, sie hatte 2 schwere OPs hinter sich. Sie setzt jetzt zurück, sie genießt jetzt ihre jagdliche Rente. Ich mache noch Nachsuchen mit ihr, das ist auch erfolgreich. Aber sie wird halt schwächer und älter und genießt jetzt ihren Ruhestand. Und aus diesem Grund habe ich mir jetzt Anfang des Jahres einen kleinen, süßen Weimaraner-Welpen geholt. Herkules von der Galgenheide. Und er ist jetzt mittlerweile fast 7 Monate und hat schon 3 Kilo mehr auf den Rippen wie Kay. Und ja, wird jetzt in ihre Fußstapfen treten. Dort ist dann nächstes Jahr im Frühjahr geht es dann entsprechend mit der jagdlichen Hundeausbildung weiter. Und Ziel soll es natürlich auch sein, dass ich den Herkules auf der Nachsuche führen kann und natürlich die Jugendsuche. Und wenn es denn klappt, das wäre mein großer Wunsch, dass ich ihm auch VGP führen kann.
Ja. Wie bereitest du dich da darauf vor?
Im Alltag. Ich habe den Vorteil, dass ich sehr viel Homeoffice machen kann beruflich. Somit bin ich auch immer zu Hause und immer im Jagdrevier, weil ich mitten im Jagdrevier wohne. Und so baut man das halt in den Alltag ein, so wie es, sag ich mal, der Hund verträgt. Ich will ihn nicht überlasten als jungen Hund. Der hat natürlich auch viel Flausen im Kopf, die soll auch ausleben. Gehorsam, hier und da mal eine Schleppe oder bei der Nachsuche ist er mit dabei. Viel Raubzeug, an dem ich schon rangelassen habe, wenn es dann erlegt wurde. Und auch bei der Nachsuche auf Rehwild habe ich ihn jetzt noch nicht genommen, aber bei der Nachsuche auf Schwarzwild, da hat er schon sehr gute Anlagen gezeigt, wie er auch mit der Nase arbeitet. Jetzt sind wir so langsam dran, ihn ans Wasser zu gewöhnen. Also so freiwillig ins Wasser euphorisch reinspringen macht er noch nicht, aber die ersten Schwimmversuche, die haben wir jetzt auch schon hinter uns gebracht.
Musst du mit ihm reingehen?
Natürlich gehe ich mit ihm rein.
Die Badehose an und dann geht der Thomas ab. Nein, ich bin ja auch die ganze Zeit am Überlegen, aber bei mir ist immer noch eine andere Situation. Ich habe 3 alte Hunde zu Hause und ich kriege das zeitlich auch einfach nicht gebacken, jetzt dann noch einen Welpen in das Ganze mit reinzutun. Ich glaube auch, dass meine Hunde das auch nicht so, die Deutsch-Kurzhaarhündin wird das nicht so feiern, wenn da jetzt...
Also als Herkules eingezogen ist Anfang des Jahres, hat Kay gehofft, dass der Besuch schleunigst wieder verschwindet. Aber mittlerweile kommen die ganz gut miteinander klar.
Mich würde was interessieren, weil das natürlich auch ein akutes Thema ist. Jetzt wird gerade gefordert, dass die Jagdhunde nicht mehr kopiert werden dürfen. Du hast das jetzt mitbekommen, dass am Anfang des Jahres musste Enya die Rute amputiert werden. Das ist mein Weimaraner. Und das war ein absoluter Krampf, dass diese Wunde zusammenwächst und dass diese Wunde abheilt. Also das hat bestimmt 3 Monate gedauert, dass da nichts mehr offen und nichts mehr wund war. Deswegen, ich bin da tatsächlich, so doof sich das anhört, ein Befürworter dafür, dass es gemacht wird, weil es einfach den Hunden auch das Leben und das jagdliche Leben auch erleichtert.
Also das wird sehr kontrovers diskutiert. Sowohl Kaylin als auch Herkules sind beide kopiert. Das wollte ich auch so. Also bei Kaylin konnte ich es nicht mehr beeinflussen. Führe ich als dritten Besitzer. Und bei Herkules war es vom Züchter her klar, dass die Hunde oder der Wurf kopiert wird. Ich kenne einige Weimaraner, auch Verwandtschaft von Kaylin, die nicht kopiert sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich sehe wirklich den Nachteil im Alltag bei der Jagd in den Dornen und so, dass sich die Rute doch häufig verletzt wird. Deswegen bin ich auch weiterhin ein Befürworter für das Kopieren der Jagdhunde.
Ja, nein, es geht ja auch einfach darum, wenn zum Beispiel bei Enya, die ist den ganzen Tag sich am Freuen, die Rute bewegt sich immer hin und her und die schlägt dann auch irgendwann an und wenn das einmal offen ist und das nochmal anschlägt, dann wird die Wunde immer größer, es heilt nicht ab und da kann man auch jeder sagen, wir haben einen Halskragen drum, 2 Halskragen drum, dann hatte ich das hinten abgebunden, dann hatte ich das festgeklebt mit wie einer Humanmedizin-Tape und was weiß ich was alles. es hält nicht. Und es ist einfach.
Nein, also die Verletzungsgefahr ist einfach sehr groß und gegeben, aus meiner Erfahrung heraus. Und deswegen bin ich weiterhin auch ein Befürworter. Das kann man natürlich auch, gibt es völlig andere Ansichten, aber meiner Ansicht nach sollten die Hunde auch weiter kopiert werden dürfen, die in den jagdlichen Einsatz gehen.
Ja. Nee, Thomas, ich glaube, wir haben einige unserer Geschichten, die wir miteinander erlebt haben.
Wir haben noch ein bisschen Portfolio für weitere Geschichten, aber die vielleicht beim nächsten Mal. Max, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich habe zu danken und ich würde mich natürlich freuen, wenn du nochmal vorbeikommst und wir uns vielleicht auch, sagen wir mal, wenn Herkules alt genug ist und bereit ist für seine VJP, vielleicht das auch nochmal begleiten können. Ist ja vielleicht auch eine interessante Geschichte.
Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen. Vielen Dank.
Danke dir, Thomas.